In diesem Podcast erzählen Marc Warnecke und Carsten Demlo, zwei ehemalige Leistungsschwimmer, ihre Geschichte. Der eine war Weltmeister, der andere mehrfacher deutscher Meister. Gemeinsam erschwammen sie in der Lagenstaffel internationale Titel und Weltrekorde für Deutschland. Ihre Geschichte endet aber nicht im Schwimmbecken, sondern geht nach beider Karrieren als Leistungssportler weiter. Sie sind dabei alles andere als baden gegangen, sondern als Landratten bzw. Amphibien sehr erfolgreich. Der eine ist ein Zampano, ein Wissenschaftler, Perfektionist, Grenzgänger, Vordenker, Pionier und Innovator. Im Sprinter Carsten Demlo, dem Umsetzer, Diplomaten, Charmeur, Friedensstifter, Partygänger und Zuhörer, hat der Pilot Marc Warnecke seinen Fluglotsen gefunden. Gemeinsam leiten sie ein erfolgreiches Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel und in diesem Podcast geben sie ihre Weisheiten, Erfahrungen und Learnings weiter. Denn dieser Podcast heißt Zwei am Sport. Herzlich willkommen, Marc Warnecke und Carsten Demlo.
Hallo.
Hallöchen.
Zwei am Sport, der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo.
Heute ist ja kalendarischer Frühlingsanfang endlich. Der Winter war lang und kalt. Wir wollen passend über das Thema Ernährung sprechen. Schließlich entledigen wir uns ja in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten hoffentlich auch nach den schützenden Kleidungsschichten und spätestens dann auch den überflüssigen Kilos, die wir uns im Winter angelegt haben, die schnell weg sollen. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Ernährung. Wer selbst nicht abnehmen will und muss, jeder sollte seine Ernährung immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Schließlich ist das ja auch ein guter Weg, um Krankheiten zu vermeiden, oder? Frage ich mal den Arzt vorweg.
Ja gut, das ist ja immer die Frage, was man möchte. Es gibt Menschen, die sind zufrieden damit und sind Genussmenschen und sagen, ich will nichts verändern. Ich glaube, die Freiheit muss man den Menschen lassen. Wenn du allerdings hergehst und sagst, ich möchte bewusst und gesund leben und möchte vielleicht auch Krankheiten vermeiden, weil das kann man auch durch Ernährung, dann sollte man das auf den Prüfstand stellen, das stimmt. Aber nicht jemand, der es auf keinen Fall will. Warum? Man muss ja nicht jemanden zwingen.
Wie siehst du das, Carsten, als Nicht-Arzt?
Ja gut, die Frage ist ja immer so, Genuss, inwiefern, also wie sieht ein Genuss aus? Was hat der Genuss für Auswirkungen? Also ich glaube, man kann genussvoll leben, genussvoll sich ernähren und dabei nicht allzu viel falsch machen. Ja, und ich glaube, so muss man es halt einfach sehen. So mache ich das auch. Für mich war das schon immer so, dass das Essen und irgendwie Spaß machen muss. Also man ist nicht einfach nur dazu da, um sich in irgendeiner Art und Weise zu ernähren. Ja, und dazu gehört dann auch mal etwas, was vielleicht nicht ganz so super gesund ist, aber was mir in dem Moment halt eben tatsächlich ein.
Ich musste lachen. Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, aber.
Ja, das ist ja nichts Neues, aber kannst du ja gerne nochmal machen. Ja?
Da hätte jetzt gefehlt, wenn man nicht besoffen ist, macht das Trinken keinen Spaß. Ne? Aber das hörte sich.
Ich habe ja extra Trinken weggelassen. Ich habe gerade über das Reden.
Ich habe es gemerkt.
Deswegen
muss ich es auch einfach mal ergänzen.
Ja, genau. Ja, zum Trinken kommen wir später. Aber und so muss man es eigentlich sehen. Und sag mal, wenn man dann nicht allzu viel falsch macht, dann glaube ich, ja, ab und an mal generell gucken, ist das in Ordnung. Aber wichtig ist, fühlt man sich wohl? Und ist man gesund und ist seine Ernährung eben auch entsprechend so, dass man gesund bleibt und dann ist es okay.
Ich glaube, viele unserer Hörer und Hörerinnen sind ja auch Sportler, sicher nicht alle Schwimmer, aber ihr wart Schwimmer und das ist ja auch eine unglaublich trainingsintensive Sportart, bei der man viele Kalorien verbrennt. Hattet ihr denn neben eurem stressigen Alltag als Medizinstudent, als Arzt und du, Carsten, als Student, BWL-Studenten, auch als Auszubildender bei Otto, hat man da überhaupt die Möglichkeit, genug zu essen, um diesen Kalorienverbrauch auszugleichen? Muss man da andauernd essen? Wie war das bei euch, Carsten?
Ja, das ist schon natürlich ein Punkt, der ist nicht ganz so einfach. Ne? Also wenn du gerade jetzt mal so Schule nimmst oder auch eben, was du gerade sagtest, in der Universität, dann hast du natürlich immer das Thema, vielleicht hast du nicht viel Zeit, vielleicht ist auch das Essen dort nicht ganz so, wie man es als Leistungssportler benötigt. Vielleicht hat man aber auch nicht die Zeit oder frei zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wo man die Nahrung dann aufnehmen sollte. sprich jetzt zum mittags rum, ne, wo man sagt, jetzt ist aber wichtig, dass du halt ein gutes Mittag bekommst. Wie viele Stunden hast du noch bis zur nächsten Trainingseinheit? Ja, das ist ja auch so ein Thema. Manchmal rutscht das dann immer nach hinten. Dann hat man vielleicht schnell was gegessen, hat eine Stunde später schon wieder Training. Dann liegt das Essen noch schwer im Magen. Ist ja auch kontraproduktiv. Dann fängst du an, weniger zu essen, damit es nicht so im Magen rumrührt während des Trainings und, und. Also das ist schon eine Herausforderung, muss man ganz klar sagen. Und wenn du dann noch viel unterwegs bist, das heißt also von zu Hause zum Training früh morgens fährst, vom Training dann von mir aus in die Uni, dann dort den ganzen Tag bist, wieder zurück zum Training und dann abends wieder nach Hause, musst ja auch gucken, dass du einkaufst irgendwie, du musst was dabei haben, du musst vernünftig trinken und das ist schon eine Herausforderung und das muss man gut planen. Und wenn man es richtig machen will, muss man das gut planen, um nicht irgendwo in so ein Energiedefizit zu kommen. Und vor allem auch die richtige Verteilung, ja, an Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten, was man halt alles braucht. Ja. Und insofern ist das eine Herausforderung, kann man machen, kann man auch alles gut machen, aber muss man eben entsprechend gut planen.
Was hast du gemacht, Marc?
Ich habe mich definitiv in meiner Karriere zu wenig damit beschäftigt, außer ganz am Ende, als ich gemerkt habe, dass es ohne eine Optimierung auch an den Bausteinen, an dem Baustein Ernährung nicht funktioniert mit meinem Weltmeistertitel mit 35. Vorher habe ich mir da wirklich wenig Kopf drum gemacht. Ich habe, als ich jung war, so viel trainiert, dass ich den Standard an Vitaminen und Nährstoffen und sowas, was man braucht, habe ich dann in relativ gesund gegessen. Und das Add-on an Kalorien, die ich verballert habe, die habe ich dann in allen möglichen Formen gegessen. Es ging bis über, weiß nicht, ein Glas von dieser braunen Nougat-Creme, die man so kennt, am Tag, inklusive ein Weißbrot am Tag, nur so als Snack zwischen den drei warmen Mahlzeiten und ich war nicht zu dick. Aber ich bin dann auch 20 Kilometer teilweise geschwommen und habe Krafttraining gemacht noch und da war so viel Verbrauch da, dass das relativ egal war. Aber heute würde ich das tatsächlich anders machen und heute würde ich tatsächlich in diesen, gerade in den Hochphasen substituieren, weil da ist eine Nuss-Nougat-Schnitte nicht die optimale Ernährungsform. Aber das habe ich erst leider viel zu spät entdeckt. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. War einer der größten Fehler meiner Karriere, dass ich das Thema Ernährung zu spät entdeckt hatte.
Wie viele Kalorien verbrennt man, wenn man 20 Kilometer schwimmt?
Viel. Ich bin kein Fan, um das auszurechnen. Selbst in der Ernährungsberatung rechnen wir das zwar aus, aber wir gehen mit dem Wert sehr pragmatisch um, weil das tatsächlich individuell ist. Du kennst ja auch Menschen, die viel essen und die werden nicht dicker, die nehmen nicht zu, obwohl sie viel essen. Dann andere, die gucken irgendwas an und dann siehst du das Toastbrot schon direkt an der Hüfte, weil es genau dahin geht und nicht verwertet wird in dem Sinne oder umgekehrt sehr gut verwertet wird. Also es gibt halt verschiedene Typen. Jeder kennt diese Problematik und deswegen gucken wir nicht unbedingt so auf die Kalorien, sondern tatsächlich auf das, was dabei rumkommt. Also ich kriege ja bei einer Ernährungsberatung kriege ich ja einen Kalorienwert raus in etwa und einen Belastungswert und sehe den Menschen ja vor mir und daraus leiten wir ab, was wir machen.
Als Schwimmer steht man da ja wirklich so auf dem Präsentierteller, ne, bei Wettkämpfen. Ne? Ein Fußballer kann so einen Speckring auch mal ganz gut verstecken unterm Shirt. Aber ihr steht dann da irgendwie auf dem Startblock und da kann man schnell was sehen. Das ist ja auch irgendwie, also ich stelle mir das zumindest ein bisschen, ne, wenn man dann so durch den Winter kommt, welch ein bisschen was zugelegt hat, das stelle ich mir auch unangenehm vor. War das für dich auch so, Carsten, manchmal? Oder hattest du keine Probleme damit?
War nicht unangenehm, keine Probleme. Nee, also in der Tat gab es da tatsächlich gerade so, wenn dann mal im Sommer Ferien waren, dann hast du schon gesehen, wie einige dann nach den Ferien zurückkamen und wirklich extrem, also viel zugenommen haben, echt ein Bäuchlein dran, ja, Muskulatur logischerweise abgenommen haben, also sah dann sogar ziemlich witzig aus. Ich habe also rein genetisch das Glück, dass ich da jetzt nicht so zu neige, irgendwie einen dicken Bauch zu bekommen, sondern war dann halt eher so, dass ich dann ja Muskulatur halt abgebaut habe und dass das halt so das Thema war. Und ja, du bist natürlich als Schwimmer, wenn du immer in Badehose rumrennst, sehr körperbewusst. Und guckst, dass das halt wieder schnell in die alten Bahnen geht, sag ich jetzt mal, und guckst, dass du dann halt schnell wieder trainierst. Das hast du natürlich, absolut. Ja.
Wir erinnern uns an die schöne Geschichte von Marc, wie er vom Stolzieren vom Spiegel einen Muskelkater bekommen hatte. Warst du auch so körperbewusst oder war das jetzt nur wirklich in dieser einen Instanz so, Marc, dass du wirklich so gesagt hast, jetzt habe ich einen Waschbrettbauch oder Du sagst, vieles war dir egal. Also auch
ich hatte ja nie einen Waschbrett. Ja, es war mir wirklich vieles egal. Es war ja teilweise, als ich schon gearbeitet habe und dann natürlich ein bisschen und älter wurde, dann habe ich natürlich keinen Waschbrettbauch gehabt als Schwimmer, sondern hatte immer so ein bisschen Fell drüber, was angenehmer war bei kalten Temperaturen im Wasser. Aber eine Robbe ist ja, hat ja auch keinen Waschbrettbauch. Und dann habe ich mir immer gedacht, lieber dick und schnell als langsam und dünn. Und das war dann meine der Rechtfertigung komplett. Und wie gesagt, da hatte ich mir da so keinen Kopf drum gemacht. Es war natürlich schon störend. Nur als ich dann hinterher, wenn er richtig aus dem Leim ging, nachdem ich aufgehört hatte und dann das Comeback gemacht hatte und da erste Mal mich mit dem Thema Ernährung wirklich, wirklich, also nicht nur Substitution mit Aminosäuren oder so, sondern wirklich das Thema Ernährung global gesehen habe und mich damit wirklich beschäftigt hat. Das hat, wie gesagt, hat mich einmal dann geärgert, dass ich es nicht vorher gemacht habe, weil da wäre viel drin gewesen noch, viel mehr an Möglichkeiten und auch was Regeneration angeht und so weiter. Und aber ich war natürlich total stolz darauf, dass ich tatsächlich doch unter dem Fell ein Waschbrettbauch besitze und das erstmalig zur Schau stellen konnte. Und das habe ich dann natürlich auch getan.
Wir haben alle haben es gespürt. Alle mussten drunter leiden.
Alle mussten sehen. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Aber es war auch gut. Habe ich schon ausgekostet. Jetzt habe ich den wieder ein bisschen weggetan. Jetzt habe ich also schön eingepackt, die Decke drüber getan. Ihr wisst, was ich meine.
Sehr gut. Viele Leute machen Sport. Viele Leute gehen ins Fitnessstudio und betreiben das sehr aktiv oder betreiben andere Sportarten. Was sind denn so Ernährungsfehler, die ihr seht in der, Anführungsstrichen, normalen Bevölkerung, die völlig unnötig sind, die vielleicht gut gemeint sind, aber die eigentlich eher Schaden anrichten? Ne? Fange ich mal mit dir an, Marc, als Arzt.
Alles, was kompliziert ist. Alles, was kompliziert ist, macht auf Dauer Schäden. Und das sehen wir bei ganz vielen Beratungen, sowohl bei normalen, ich sage jetzt schon fast normalen Menschen, also bei Menschen ohne Leistungssporthintergrund, als auch bei den Leistungssportlern. Also wenn ich eine Extremernährung wähle, egal was es ist, habe ich immer die Gefahr, dass irgendwas aus dem Ruder läuft und ich irgendwas nicht beachte oder nicht kontrollieren kann. Und das ist tatsächlich eine Gefahr. Oder irgendwelche Mythen. Ich muss jetzt das und das machen und nur das und das essen, weil das und das bringt. Wie gesagt, ich sage extra das und das, weil es gibt da tausend Sachen. Es gibt tausend Beispiele, wo irgendein Berater, ich glaube, Ernährungsberater ist ja, glaube ich, noch niemals geschützt, wo dann irgendein Ernährungsberater, irgendein Sportler irgendetwas sagt, was jetzt besonders gut sei. Und die Sportler setzen das dann akribisch um, weil sie nun mal so erzogen sind, Sachen dann auch akribisch umzusetzen. Und dann geht es komplett nach hinten los, ne? Und das ist eigentlich das meiste. Also die Extremformen, egal welche Art auch immer, das sind die wie auch extreme Diäten oder keine Kohlenhydrate mehr, ist genauso so das, wie nur Kohlenhydrate. Es gibt, wir haben original alles schon erlebt, alles. Es gibt, ich kann gar kein Beispiel nennen. Aber das Wichtige ist, dass man irgendwann auf ein Normalmaß findet und von allem etwas. Und von allem etwas ist zum Beispiel nicht ein großes Stück Braten mit ganz viel Pommes und keinem Gemüse. Ja, das ist nicht normal. Ja, normal sieht da halt ganz anders aus. Und man muss in das Normale gehen, einen roten Faden in der Ernährung haben und dann wird auch alles gut. Ne?
Das klingt ja fast langweilig, einfach zu sagen, ja. Maß, aber das ist es, ne? Maß das, halt das, und vernünftig ja, sein.
Das von allem etwas, ne? Das ist, wie man so sagt, die gesunde Mischernährung, ne? Und da ist ganz viel dran. Ich hatte mal einen Vortrag über die optimale Ernährung für optimale Leistung. Da waren sie alle ein bisschen pikiert teilweise, weil die wollten jetzt hören, tatsächlich in diesem Umfeld, ja, so und so viel Mikrogramm davon und so viel davon. Und ich habe denen halt gesagt, das gibt es nicht, weil es sehr individuell ist. Und habe das auch an Beispielen festgemacht, dass du nicht sagen kannst, das ist jetzt für dich optimal, weil das kann ich gar nicht bestimmen. Und das ist einfach so. Und deswegen liegt in diesem gesunden roten Faden, da liegt tatsächlich das Geheimnis. Und da drumherum kannst du viele Sachen bauen. Da kannst du sagen, zum Wettkampf hin mehr in diese Richtung. Da brauchst du das und das, je nach Sport wieder. Ja. Oder zum Training hin brauchst du mehr das und das, wegen Regeneration oder gesünderen Schlaf oder besseren Schlaf und so weiter. Also da berätst du dann von dieser Mittellinie nach rechts und links etwas. Aber im Endeffekt ist das Wichtigste die gesunde Mischform.
Carsten, wenn du mit Kunden redest, und ihr habt ja wirklich hochkarätige, High-Profile-Kunden, ob das in der Bundesliga ist oder andere deutsche Sportler auf internationalem Spitzenniveau, ist das schwer, mit denen manchmal Vernunft zu reden? Weil da ist ja sicher einiges am Werk, auch was diätetische Neuheiten angeht und so weiter. Wie gehst du damit um, wenn du mit diesen Leuten redest?
Also erstmal finde ich den Begriff ziemlich gut. High-Profile-Kunden finde ich gut. Das hört sich echt professionell an. Es ist genau, wie Marc gerade beschrieben hat. Diese Extreme machen das teilweise so extrem schwierig. Ja, eigentlich ist es echt so, dass wir alle oder die meisten doch ein gutes Gefühl dafür haben und eigentlich schon in sich wissen, wie das aussehen kann. Aber geleitet werden halt von vielen, vielen Extremen und Ausrichtungen, die von außen so reingetragen werden. Und ja, und das macht es natürlich dann manchmal schon, also auf der einen Seite interessant, auch keine Frage, ja, wenn man sich da auch gut austauschen kann mit den Athleten und Athletinnen und oder eben auch mit den Trainern und auch teilweise mit den Ernährungsberatern, Experten, die mit den Sportlern im Einzelnen dann vielleicht auch zusätzlich noch zusammenarbeiten. Und aber es ist dann häufig schon so, dass wir da relativ zügig eine gute Ebene finden, weil wir halt tatsächlich auch so pragmatisch an das Thema rangehen. Und das verstehen dann diejenigen auch ganz gut. Ja, also wir verkomplizieren das Thema nicht. Wir versuchen nicht für irgendwelche Begrifflichkeiten neue Wörter zu finden. Ja,
High Profile zum Beispiel.
Ja, gut, das ist geil. Das hast du gut gemacht. Ich sag's ja, wenn es gut ist, sag ich's. Wenn es nicht gut ist, sag ich's auch. Aber ich glaube, das ist genau das, was auch so gut ankommt. Jetzt muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden. Wenn das ganze Thema in eine sehr medizinische Ebene geht, dann ziehe ich mich da auch raus, weil ich bin nicht der ausgebildete Mediziner. Und dann gehen wir das dann halt eben weiter. Das ist ganz klar. Dann kümmert sich der Markt dann beispielsweise darum. Aber das ist eigentlich gar nicht so häufig notwendig, weil, wie gerade am Anfang gesagt, die meisten, die wissen ganz genau, was sie machen müssen, sind nur ja so ein bisschen quergeleitet und da wieder den Athleten hinzuführen, ja, einfach ein eigenes Gefühl auch dafür zu bringen. Marc hat es vorhin ganz gut gesagt, auch mal zum Beispiel in den Spiegel zu gucken. Das sind ja alles so Sachen, ja. Wenn es ist ja mal so ein Spiegeltest mal zu machen. Du bist im Training, du siehst ja, wie dein Körper sich verändert. Wenn du jetzt irgendwie ernährungstechnisch irgendwas umstellst, siehst du auch, was da passiert. Und auch von der Performance her spürst du als Leistungssportler etwas. Und wenn du jetzt über Freizeit- und Breitensportler redest, auch die, nur da ist das Thema, dass sie vielleicht noch nicht ganz so dosiertes Körpergefühl haben. Und das ist die Aufgabe, die ich dann zum Beispiel auch habe, um mit den Freizeit- und Breitensportlern das auch auszuarbeiten. Ja? Und so findet man dann halt eben eine gute Basis, also auszuarbeiten, ein eigenes Gefühl für die richtige Art mit dem Essen und auch mit der Belastung umzugehen.
Marc, du hast gesagt, du hast sehr spät damit angefangen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, also aktiv, ne? Auch im Rahmen deiner Forschung mit Nahrungsergänzung. Achtest du jetzt bei deinen Kindern dann so ein bisschen drauf, denen da guten Input zu geben? Die schwimmen ja auch und du sagst ja selbst, die schwimmen auf einem höheren Niveau, als du in dem Alter teilweise geschwommen bist. Ist das wichtig, dass du denen da ein bisschen was an Wissen mit auf den Weg gibst oder sagst du denen auch, das ist eure Intuition?
Nee, also klar, da kriegen sie was mit. Die essen auch viel Müll teilweise, muss man sagen, sind ja Jugendliche jetzt vor der Pubertät. Da geht es natürlich nicht ohne irgendwelche Dinge, die ernährungsphysiologisch natürlich eigentlich eine Katastrophe sind. Aber da müssen sie auch durch, das muss man auch mal machen. Das ist auch alles okay, weil Verbote gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt ja nur den schlechten Umgang mit den Lebensmitteln und nicht das schlechte Lebensmittel an sich, ja, sondern der Umgang ist halt entscheidend. Aber die sind eigentlich schon ganz, also da muss ich sagen, sind die ganz gut drauf. Die essen wirklich alles, die haben keine Scheu vor nichts. Und deswegen ist es eigentlich relativ einfach, denen auch gesunde Ernährung beizubringen und zu erklären. Und das wissen die eigentlich auch. Aber nicht, wie gesagt, hier steht keiner daneben und sagt, wir kochen jetzt nur Bio, Öko, so wie noch. Und was anderes wird jetzt nicht gegessen und kein Salz und kein also das nicht. Also sie kriegen ganz normale Ernährung, wissen aber intuitiv mittlerweile schon sehr gut, was gesund ist und was ungesund ist. Und das ist ja auch der richtige Weg. Und wir haben ja häufig auch bei den Sportlern, bei den Ernährungsberatungen das. Wir haben ich habe Carsten Pemm oder so, wenn du daran denkst, ihr Beispiel, wo sie dann sagte, hinterher, boah, ich hätte gar nicht gewusst, das ist so einfach und funktioniert dann. Und das ist halt wichtig, dass es im Endeffekt einfach wird, weil es ist nicht schwer. Schwer wird es nur, wenn du es verkomplizierst. Viele verkomplizieren das, aber viele Berater verkomplizieren das, um natürlich auch eine Berechtigung zu haben, zu beraten. Wir beraten ja so, dass die Leute frei sind. Das heißt also, dass du, wenn du bei uns fertig bist, selbst einkaufen gehen kannst, alles machen kannst und aber machen da keine große Wissenschaft draus, weil ich finde nicht, dass Ernährung und Essen eine große Wissenschaft sein soll, sondern es gibt natürlich ein paar Grundregeln, die musst du begreifen. Du musst wissen, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette, meinetwegen, was sind Eiweiße und wo sind die drin. Aber das ist ja jetzt nicht so schwierig, wenn man es einmal erklärt. Und dann kannst du damit gut umgehen, weil die Leute sind ja nicht dumm. Also, aber diese komplizierten Modelle sind halt häufig auch dafür da, glaube ich, um dem einen oder anderen irgendwie eine Überlebens, eine
Aufgabe.
Ja, eine Daseinsberechtigung zu geben, dann zu beraten, ja.
Das klingt jetzt nicht nach dem erhobenen Zeigefinger, mit dem ihr durch die Welt läuft, um die Leute zu belehren, ne?
Nein.
Klares Nein. Gibt es nichts weiter auszuführen.
Nein, nee, kurz und knapp, aber genau so ist es.
Ne, ja. Ein Leistungsturner hat mir mal erzählt, dass sie sich vor den Meisterschaften immer sehr geißeln müssen. Ne? Und dann am letzten Tag nach den Wettkämpfen gehen die alle gemeinsam ins Fastfood-Restaurant, hauen sich dort richtig die Bäuche voll. Gab es bei euch auch derartige Rituale, wenn ihr zusammen geschwommen seid oder wart ihr Disziplin, ne? Haben wir schon drüber geredet.
Schwimmer sind ja da anders. Also Schwimmer haben ja, die trainieren ja ganze Jahr so hart, die haben ja nicht ein Gewichtsproblem beim Wettkampf. Bei Ringern hast du das Gleiche übrigens, ne? Ringer, die Boxer, die in Gewichtsklassen sind und dann meistens eine Klasse drunter müssen, die haben natürlich das Problem, dass die das ganze Jahr über in Anführungsstrichen vermeintlich zu fett sind und dann nochmal irgendwo 5 Kilo oder 3 wegmachen müssen. Das ist dann ganz andere, ja, das ist ja fast etabliert in diesen Sportarten. Im Schwimmen gehst du als Schwimmer an den Start, ja. Also da guckst du zwar, wenn du irgendwann einen Bauch hast, wirst du doof angeguckt und das ist eher ein schlechtes Gefühl, aber es macht dich ja nicht unbedingt langsamer. Ne? Ich kenne sehr schnelle Robben, ja. Und mein nachfolgender Brustkollege hat ja auch immer Probleme mit seinem Bauchfell, weil er genetisch einfach keinen Waschbrettbauch hat, der Marco Koch, den wir auch betreuen. Und dem musste man mal irgendwann klar machen, dass, wie gesagt, eine Robbe auch sauschnell ist. Und der soll sich da nicht so vom Kopf her so verrückt machen, weil er hat sich dann auch teilweise vom Kopf sehr, sehr verrückt gemacht. Und dann schickt er mir mal nach einem WM oder ich weiß ja, EM oder so, hat er gewonnen, schickt er mir ein Bild von all denen, die im Endlauf waren. Und da stand er in der Mitte. Er tatsächlich so ein bisschen untersetzt mit ein bisschen Bäuchchen und die anderen mega Figur, mega Waschbrettbauch, mega Sixpack, also aber wirklich mega, also wirklich schon auch für einen Schwimmer auffällig. Und dann sagt er, was ist hieran falsch? Dann sage ich, ja, die hinter dir sind, machen wohl was falsch. Warum orientieren sie sich nicht an dem Gewinner, ja? Also so musst du es sehen. Also du kannst es dann auch umdrehen, ne? Also da ist ja auch dann viel Eitelkeit dabei, oder nicht Eitelkeit ist das falsche Wort, sondern du wirst ja dann tatsächlich auch von der Presse teilweise ein bisschen verfolgt. Also ich kenne das ja, weil ich ja auch immer ein bisschen Fell hatte. Aber und dem Marco ging es eine Zeit lang dann auch wirklich so, ne? Wo der dann wirklich Angst hatte, überhaupt was zu essen oder sowas. Ne? Und das war auch ganz intensiv, ihn da jetzt in die jetzige Form zu bringen, wo er jetzt wirklich mit sich auch zufrieden ist und wo er das im Griff hat. Ne? Weil es echt auch schwierig, was von außen dann teilweise kommt. Das ist eher beim Schwimmer das Problem. Das wollte ich damit sagen. Also der hat eher das Problem, dass er tatsächlich nackt auf dem Startblock, also fast nackt zum Glück nur, auf dem Startblock steht und der Turner oder der besser so ein Ringer, der muss halt auch noch seine Gewichtsklasse da haben. Ne?
Also in meinem Burger zu essen nach dem Wettkampf, Carsten, das war für dich kein Thema.
Nö, das konnte man auch während der Trainingszeit schon mal machen. Man muss immer wissen, was man tut. Ne? Also das ist ja genau das. Ja. Also du kannst die Dinge machen, du musst, wie gesagt, eben immer wissen, was dann passiert und die Menge oder die Intensität dessen macht es ja dann am Ende des Tages aus. Wenn ich jetzt jeden Tag Burger essen gehen würde oder alle 2-3 Tage, dann würde ich jetzt sagen, aber wenn man das natürlich ab und an mal macht, ja, oder dann zum Beispiel, um sich in Anführungsstrichen zu belohnen, was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, damit meine ich, dann ist das gut. Damit meine ich aber nicht, dass man nur asketisch lebt und nach einem Höhepunkt, sprich nach einem guten Wettkampf, dann nur seinen Burger essen kann. Da sind wir wieder bei diesen Extremen. Also insofern einfach versuchen, einen guten Mittelweg zu finden, ein bisschen Spaß auch am Essen zu haben, denn Essen ist eine wichtige Sache. Jetzt mal auch gerade so dieses Thema Geselligkeit, finde ich also auch etwas, was wir, glaube ich, wir Deutschen häufigerweise nicht so richtig, das weiß man ja auch, ne? Schnell essen, essen, essen und dann weg vom Tisch. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und wenn man es dann vernünftig macht, dann ist es okay. Ich muss mal eine Begrifflichkeit klären, damit die Zuhörer das auch verstehen. Bauchfell bedeutet nicht Haare auf dem Bauch, sondern das ist tatsächlich etwas, also ist Fett. Bauchfell spricht dann.
Aber, und noch was zu dem, was du gerade sagtest, fällt mir noch ein. Paracelsus sagt ja so schön, die Dosis macht das Gift. Also das heißt, also die Menge macht das Gift. Und das ist auch das, was wir immer sagen. Nicht der eine Hamburger macht das Problem, sondern die Menge an Hamburgern.
Aber es ist ja auch so, dass Genuss ja auch gut für den Kopf ist, dass man sich hin und wieder mal gut gehen lässt. Ne? Das ist ja auch Teil der Regeneration, der mentalen Regeneration. Da haben wir ja auch schon drüber geredet. Und das habt ihr auch sehr stark betont. Das heißt, mit euch sind Modediäten nicht wirklich machbar. Da seid ihr nicht dafür. Ihr seid nicht für Extreme, sondern für ein vernünftiges Rangehen und dass Nahrungsergänzungsmittel eben nur das sind. Das sind Ergänzungsmittel. Das kann nichts ersetzen als solches. Ne?
Manchmal gehen wir auch extrem ran, aber es ist dann in einem Gesamtkonzept, weil es manchmal einfach Sinn macht. Es macht tatsächlich manchmal Sinn, extreme Variationen jetzt gerade bei Diäten zu wählen, um einen schnellen Erfolg zu haben und tatsächlich auch meinetwegen dann zum Beispiel mit Nahrungsergänzungen einmal kurz komplett ersetzen, wenn man einfach keine Chance hat, dort über das, die vorhandenen Möglichkeiten, sage ich mal vorsichtig, erstmal anzufangen, weil die Leute natürlich auch mehr zuhören oder mehr mitmachen, wenn es die ersten 5 Kilo weg sind. Aber ich habe ja keine Chance mit einer Ernährungsumstellung, was ja immer der privilegierte Weg ist. Du sagst, lass das weg, ernähr dich gesund. Und dann guckst du in den Kühlschrank oder redest mit den Leuten und dann kommt da, und das hat ja mit Dummheit nichts zu tun, die haben sich nur nicht damit beschäftigt, ja. Aber dann kommt halt raus, ja, ich esse ja nur so eine Pizza Margherita, da sind ja keine Kohlenhydrate drin oder sowas. Keine Ahnung, was da für Sprüche kommen. Oder ich esse die magere Salami. Sind die Worte mal komplett falsch gewählt, das merkst du dann. Und dann ist es tatsächlich besser, zum Beispiel auf eine Mahlzeitenersatzform umzuschwenken, erstmal die ersten Wochen, um dann die ersten Kilos runterzuholen, die Leute in dieser Zeit dann abzuholen und zu schulen und dann tatsächlich den Wissen zu vermitteln, weil die wollen natürlich auch jetzt anfangen. Ne? Das ist ganz schwierig. Bei Sportlern haben wir es ein bisschen einfacher. Da können wir immer sagen, komm, ihr macht jetzt den Ernährungsbogen, dann machen wir in aller Ruhe, weil die begreifen das, wenn man denen sagt, das ist wie ein Trainingslager, wir fangen aber erstmal in Ruhe an und dann legen wir los. Aber so die normalen Menschen, die das nicht gewohnt sind, die wollen jetzt anfangen und nicht nächste Woche erst. Und dann ist es auch, wie gesagt, du kriegst den Kühlschrank nicht umgebaut. Ja, wenn ich merke, ich weiß alles, wenn 90%, was da drin steht, funktioniert nicht mit einer Ernährungsumstellung, dann sage ich, pass auf, vergiss den Kühlschrank, verschenk die Sachen, du kriegst jetzt Mahlzeitenersatz und in der Zeit reden wir und dann gehen wir auf Normalernährung und dann stellst du um und dann wirst du feststellen, wie gut das schmecken kann, dann wirst du feststellen, dass du damit klarkommst, dann wirst du deine Mengen spüren selbst und so weiter und so fort. Ist ein super Mittel, ein super Weg, funktioniert bei uns einwandfrei. Immer mit dem Ziel natürlich, die Leute dann unabhängig zu machen, insofern, dass sie selbst einkaufen gehen können, selbst wissen, was gut ist und am besten nach Gefühl handeln können.
Sagt der Arzt Marc Warnecke. Das war sehr interessant. Vielen Dank für eure Ausführungen zum Thema Ernährung. Danke Carsten, danke Marc. Mein Name ist Andi Jans und ich bin gemeinsam mit Sandy Beckdahl Produzent dieses Podcasts. Wenn euch 2 am Sport gefallen hat oder wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder auch Kritikpunkte habt, könnt ihr uns gerne schreiben unter der folgenden E-Mail-Adresse sandy@nunchi.jetzt. Das ist sandy@nunchi, nunchi.jetzt. Wir würden uns freuen, von euch zu hören und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von 2 am Sport. Dankeschön und tschüss.